Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ich begrüße euch zum heutigen Focus Europa Magazin am diesem Montag, den 29. April 2013. Produziert wird das Ganze von Radio Dreieckland aus Freiburg. Ihr könnt uns im Internet hören und sehen unter www.rdl.de. Und verantwortlich für die heutige Sendung ist Caro. In der nächsten halben Stunde gibt es die Focus Europa Nachrichten. Und danach hören wir einen Beitrag mit dem Titel Landgrabbing Goes Europe von Kollege Fabian sowie ein Interview zur neuen CO2-Emissionsregelung. Geführt hat das Interview die Kollegin Maike mit Greg Archer von Transport and Environment Belgium. Und dazwischen hören wir GEMA-freie Musik. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Sendung.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ihr hört die Focus Europa Nachrichten für heute, Montag, den 29. April. Die Krise in Spanien hat viele Gesichter. So berichten Bäuerinnen und Bäuern in Andalusien über einen massiven Anstieg von Diebstahl auf ihren Feldern und Bauernhöfen. Nicht, dass es nicht auch schon früher zum Diebstahl von Teilen der Ernte und Maschinen gekommen sei, aber die Zahlen steigen dieses Jahr rasant an. Zitat: Früher haben die Diebe nur im Sommer hochpreisige Lebensmittel mitgehen lassen. Heute nehmen sie alles mit: Kartoffeln, Zwiebeln, Bewässerungsrohre etc. Zitat Ende. Wenige Kilometer südlich von Valencia haben sich die Bauern nun zu Wachtrupps zusammengeschlossen. In Dreierteams streifen sie bis 4 Uhr morgens durch ihre Felder und versuchen, die Diebe zu stellen. Diese flüchten aber meist in die Felder, bevor die Polizei kommt. Es gab aber auch schon gestellte Diebe, die die Bauern angegriffen haben, statt zu fliehen. EinwohnerInnen der Region berichten auch von Einbrechern, die in bewohnte Wirtschaftsgebäude eindringen, um zu stehlen. Selbst wenn die Diebe gestellt werden, drohen ihnen kaum nennenswerte Strafen. Die geraubten Gegenstände sind meist unter 400 Euro wert, dadurch gehen die Diebe nach aktuellem Recht sogar straffrei aus. Allerdings versuchen die Diebstähle Schäden, die die 400 Euro um ein Vielfaches überschreiten.
Die EU will ihre Klimawandelstrategie anpassen. Dafür findet heute die Auftaktveranstaltung der Europäischen Kommission statt. Denn diese entwickelt gerade eine Strategie und eine Strategy on Adaptation to Climate Change. Auf der Konferenz treffen politische Entscheidungsträger auf Menschen aus der Praxis. Bei der Strategie gegen den Klimawandel geht es um ihre Rahmenbedingungen, ihre Hauptpunkte und Handlungsmöglichkeiten. Ziel ist es, eine einheitliche Anpassungsstrategie an den Klimawandel zu finden. Isaac Valero, der Sprecher der EU für Klimawandel, berichtet.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Climate change impacts are already visible in Europe, and the climate adaptation strategy sets out a number of guidelines and strategies and principles.
Die Folgen des Klimawandels sind in Europa bereits sichtbar. Die Klimaanpassungsstrategie entwirft einige Richtlinien, Strategien und Prinzipien für die verschiedenen Regionen in Europa sowie die Kommunen und die Städte. Die verschiedenen Akteure können bereits zusammenarbeiten, wenn sie damit anfangen, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Die Konferenz wird ein paar innovative Beispiele aus einigen Mitgliedstaaten zeigen, die erfolgreich waren. Der wichtigste Teil der Konferenz wird sein, zu zeigen, wie die Menschen durch Anpassungsstrategien an den Klimawandel besser darauf vorbereitet sein können. Und es können dadurch sogar Arbeitsplätze entstehen. Wir freuen uns auf eine sehr spannende Konferenz mit viel Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmerinnen.
Endlich eine neue Regierung in Italien. Fragt sich nur, wie lange? Nach knapp 2 Monaten vergeblicher Suche haben sich nun 21 MinisterInnen gefunden, die mit Enrico Letta an der Spitze eine neue Regierung in Italien bilden. Am Wochenende wurde der Öffentlichkeit 21 MinisterInnen präsentiert. Unter ihnen ganze 7 Frauen, so viele wie noch nie in Italiens Geschichte. Eine von ihnen hat sogar Wurzeln auf dem afrikanischen Kontinent. Ein Affront gegen die rassistische Liga Nord, die auch umgehend Totalopposition gegen die Integrationsministerin ankündigte. In ihren Augen ist Cécile Kyenge keine richtige Italienerin. Getragen wird die neue Regierung von den Sozialdemokraten und der Berlusconi-Truppe vom Volk der Freiheit. Zwei Parteien, die sich eigentlich traditionell an der Regierung abwechseln und nicht zusammenarbeiten. Wir dürfen also gespannt sein, wie lange sich diese neue Regierung in Rom halten wird. Am heutigen Montag wird das Regierungsprogramm im Parlament vorgestellt und die Vertrauensfrage gestellt.
Das Programm zur Ernährungssicherheit in Nicaragua hat eine Schenkung von der Europäischen Union erhalten. Dies teilte Maria Martinez vom staatlichen nicaraguanischen Technologieinstitut mit. Die Institution hat Pickups und Motorräder im Wert von 300.000 Euro erhalten. Sie sind für das Programm zur Produktion von Samen für Grundnahrungsmittel für die Ernährungssicherheit in Nicaragua bestimmt. Laut dem stellvertretenden Botschafter der EU in Nicaragua, Ivo Gombala, unterstützt die Schenkung den ausdauernden Kampf Nicaraguas gegen die Unsicherheit bei der Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln.
Islands Annäherung an die EU ist gefährdet. Denn bei den Parlamentswahlen am gestrigen Sonntag erreichten die Mitte-Rechts-Parteien eine absolute Mehrheit mit gut 51%. Das bürgerliche Lager aus Konservativen und Liberalen will sich aus den Beitrittsgesprächen mit der EU zurückziehen. Trotzdem sagte der vermutlich neue Ministerpräsident von der Unabhängigkeitspartei, Bjarni Benediktsson, wir werden Island in den kommenden Monaten und Jahren sehr schnell zum Besseren verändern. Die bisherige Koalition hinter der Regierungschefin Johanna Sigurðardóttir erreichte knapp 24%. Laut der Taz holen die Isländerinnen damit die Brandstifter zurück an die Macht. Mit ihrem Liberalisierungskurs hätten sie Island ins Unglück gesteuert, so die Taz.
Über ein Monitoring-Verfahren zu Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten in Ungarn sprach der Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung im Europarat. Im Juni entscheiden die Mitglieder des Rates abschließend über das Monitoring-Verfahren. Warum er das Monitoring-Verfahren befürwortet, sagt Andrei Hunko, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Monitoring-Ausschusses des Europarats.
Wir haben in Ungarn die Situation, dass seit den letzten Wahlen es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament für eine rechtskonservative Partei, die Fidesz-Partei, gibt. Zusätzlich gibt es noch 17% für eine Nazi-Partei. Und diese Situation wird jetzt von der Regierung genutzt, um Ungarn wirklich dramatisch autoritär umzubauen. Mal ein Beispiel, dass Obdachlosigkeit als Straftatbestand festgehalten werden sollte und Obdachlose verurteilt werden können, wegen Obdachlosigkeit oder ins Gefängnis gehen können. Das sind so einige Beispiele. Es betrifft auch die Medien, es betrifft eigentlich auch das Zusammenspiel mit dem Verfassungsgericht, dessen Rechte immer weiter eingeschränkt werden. Also die Situation in Ungarn ist sehr dramatisch und ich begrüße es deshalb, dass der Monitoring-Ausschuss des Europarates ein Monitoring-Verfahren beschlossen hat gegen Ungarn. Ich denke, weil es wirklich notwendig ist, wenn sich diese Institution, die aus 47 Parlamenten besteht und deren Kernaufgabe eigentlich der Erhalt und die Weiterentwicklung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit ist, wenn sich diese Organisation sehr genau die Entwicklung in Ungarn anschaut und entsprechend den Druck vielleicht auch macht, dass dort eben Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit erhalten bleiben.
Fokus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Das waren die Nachrichten. Hier geht's weiter mit einem Beitrag von Kollege Fabian. Immer mehr landwirtschaftliche Nutzflächen werden von Investorinnen gekauft. Gleichzeitig ist die Bauernschaft in Europa überaltert und viele verkaufen ihren Hof, weil sie keinen Nachfolger in der Familie haben. Wer soll in Zukunft also die Menschen ernähren?
In einer kürzlich von der internationalen Kleinbäuerinnenorganisation La Via Campesina herausgegebenen Untersuchung wird dargestellt, wie private Firmen große Teile des Agrarlands in Europa unter ihre Kontrolle bringen. An dem Forschungsprojekt waren 25 Autoren aus 11 verschiedenen Ländern beteiligt. Zu diesem Anlass haben wir uns mit Peter Volz von der Forschungsgesellschaft für nachhaltige regionale Landwirtschaft, die Agronauten, über die Situation der Landverteilung in Europa unterhalten. Insbesondere die Schwierigkeiten von jungen Landwirten, mit ökologischen Idealen in den Beruf zu starten, sind Thema des Gesprächs.
Wir haben in Europa immer weniger Bauern. Das heißt, viele kleine Bauern müssen aufhören, weil sie in diesem in diesem Marktwettbewerb nicht mehr mithalten können. Der Marktwettbewerb präferiert und die Politik auch präferiert große industrielle intensive Landwirtschaft, monokulturelle kann man fast schon sagen, und kleine Höfe, die oftmals einen sehr hohen sozial-ökologischen Mehrwert haben, die sind benachteiligt und die müssen oftmals aufgeben. Wir haben die Situation, dass jetzt, ich glaube, seit den 60er Jahren, also zwischen 1961 und 2008, haben wir ungefähr 20% der Landwirtschaftsfläche verloren auch. Das heißt, wir haben nicht nur Bauern verloren, die aufgeben, sondern auch die Fläche verloren, weil zum einen wird landwirtschaftliche Fläche in Bauland umgewandelt, aber auch halt eine Spekulationsdimension. Das heißt, die Hektarpreise sind in die Höhe gegangen. Wir haben jetzt 30.000, 40.000 Euro für einen Hektar Land, ist in Europa keine Seltenheit mehr. Und das ist eben für viele junge Einsteiger nicht mehr möglich.
So, lass uns das mal auf einen konkreten Fall zu spitzen. So, wir sind ja jetzt beide im Bauernvergleich, würde ich sagen. Wenn wir jetzt sagen würden, wir beide würden Landwirt werden, dann wären wir immer noch in einer jungen Generation. Die Bauernschaft in Europa ist sehr veraltet.
Genau.
Wenn wir jetzt uns entscheiden würden, einen Bauernhof zu übernehmen, für was für konkreten Herausforderungen oder unmöglichen Herausforderungen würden wir da stehen?
Genau, also wir sind beide jetzt zum Beispiel nicht aus landwirtschaftlichen Familien. Deswegen hätten wir kein Land. Wir müssten irgendwie Zugang zu Land finden. Das wäre schon die erste Schwierigkeit, weil das Land, was zum Beispiel durch das Aufgeben der Höfe frei wird, wird dann in der Regel von größeren Bauern aufgekauft. Wir hätten konkret das Problem, dass wir uns mit sehr hohen steigenden Landpreisen konfrontiert sehen. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg sind nur, ich glaube, in den letzten paar Jahren die Preise schon 8% hochgegangen. In Schleswig-Holstein 40%. Das heißt, wir haben sehr hohen Kapitalbedarf. Und dann haben wir das Problem, dass viele Banken eben uns das Geld nicht geben würden. Das heißt, warum würden sie uns das nicht geben? Naja, wir würden eine Art der Landwirtschaft betreiben, die, sagen wir mal, einen hohen sozial-ökologischen Mehrwert hat. Das heißt, uns wäre es eben nicht egal, wie das Essen produziert wird oder dass wir in Hauptsache billig Lebensmittel produzieren. Und deswegen könnten wir leider nicht so eine hohe Marge erzielen. Weil es ist jetzt so, dass die sozial-ökologischen Leistungen eben nicht honoriert werden. Und das würde dann dazu führen, dass wir zwar trotzdem einen hohen Input haben, Finanzbedarf, aber eben unsere Gewinne im Keimverhältnis stehen würden. Und deswegen ist es für Banken unattraktiv, uns Geld zu geben.
Nun hast du in diesem Austausch schon einige Gruppen kennengelernt, die für den Zugang zu Land europaweit eintreten. Welche hat dich da am meisten beeindruckt? Oder was wäre das ein Beispiel, das du mit den Zuhörern teilen willst?
Okay, also wir haben wirklich ganz verschiedene Initiativen. Jetzt aus Frankreich natürlich Terre de Liens, die diesen Prozess von Anfang an eingeleiert haben. Die auch in Frankreich, das finde ich beeindruckend, sehr viel Bürgerkapital gesammelt haben, um damit Land zu erwerben und dann an Bauern zu verpachten. Das fand ich insofern beeindruckend, als dass sie wirklich flächendeckend in Frankreich vertreten sind und also wirklich es geschafft haben, ein Modell aufzubauen, das auf einer größeren Skala sozusagen funktioniert. Jetzt in die anderen Modelle, zum Beispiel in Italien, fand ich auch sehr interessant. Da wurde Land auch erstmal besetzt, um dann in einem Aushandlungsprozess die Landnahme wurde toleriert, sodass wir, ich glaube, in unmittelbarer Nähe des Kolosseums in Rom Land haben, was gemeinwohlorientiert Lebensmittel produziert. Interessant finde ich auch, was jetzt zum Beispiel in Litauen passiert, wo Viva Sol, eine ganz kleine Initiative von Käseproduzenten, versucht, eben auch dort nachhaltige Landwirtschaft in Beziehung mit der Gesellschaft zu setzen. weil das ist bei allen diesen Initiativen der Fall. Da wird nicht, da werden Lebensmittel nicht einfach aus Marktorientierung heraus produziert, sondern sie werden in Bezug zu der Gesellschaft gesetzt. Sie sind oftmals von der Gesellschaft getragen. Das heißt, das ist ein großer Unterschied. Wenn man jetzt normalerweise Lebensmittel einkauft, sind die oftmals rein nach Marktkriterien produziert und durch Banken finanziert.
Ziele dieses Prozesses, dieses Grundwegprogramms auch, gibt es irgendeine Publikation, die ihr anstrebt oder wie kann ein Mensch da jetzt mehr darüber erfahren?
Also das Ziel ist, eine Webseite aufzubauen, wo wir eine umfassende Datenbank präsentieren. Das wird, also die Seite ist schon da, www.accesstoland.eu. Aber im Endeffekt ist jetzt, also zum August, September hin der offizielle Start geplant. Das heißt, darüber wird man dann viel mehr Informationen bekommen können. Zu dem Thema, was für Lösungsansätze gibt es in den verschiedenen Ländern, aber auch was für Forschung gibt es bereits dazu. Und das interessiert mich natürlich auch als Forscher. Wie können wir in der Forschung das Thema voranbringen? Also es gibt ja es gibt noch viel Forschungsbedarf. Für viele Leute ist es auch überhaupt noch gar kein Thema gewesen bislang.
Soweit Peter Volz von der Forschungsgesellschaft für nachhaltige regionale Landwirtschaft, die Agronauten. Mehr Informationen zum Thema Zugang zu Land in Europa findet ihr auf der Website von La Via Campesina www.eurovia.org.
Wir hören jetzt GEMA-freie Musik von The Fumes. Das Lied trägt den Titel Sleep.
Set adrift in the sea of unconsciousness, all alone with no strength to resist the thoughts that I missed. Fade away from my conscious existence, I'll stray, bobbing along in a boat of today, with doors made of brain. And the stars, they me know where I am, and my past it leads the way. Row and row, the harder I paddle, the slower I go. Eddies and currents carry me in their flow, they're all I can know. And with morning comes the sun once again. Rise and shine, leave that timeless ocean behind. Get caught up in the world that you find, something real for your mind. Hope and pray, push and shove your way through the day, knowing that you won't have to stay, you soon fade away. And with evening comes the stars once again. Navigate into the sea.
Folgt das Interview von Kollegin Maike, das sich mit der neuen CO2-Emissionsregelung befasst.
Greg Archer von Transport and Environment, von der Environmental Group in Belgien. Hello, Greg.
Hello.
Welcome. We'll start with the decision of the European Parliament last Wednesday. The Environmental Committee decided that from 2020 on, the highest allowed emission of cars will be 95 grams per kilometer. Now, what is the reaction of the car industry? I would be interested in that.
Okay. Just one small correction. Mm-hmm. That's the average amount.
Also Craig Arthur wollte erstmal verbessern, dass es hier sich um einen Durchschnitt der CO2-Emissionen handelt. Das heißt, dass keine Autos als solche aus dem Verkauf genommen werden können, sondern dass das einfach in einem Gesamtdurchschnitt betrachtet werden muss und dass ein Ziel sein muss, bis 2020 einen Durchschnitt von unter 4 Litern verbraucht zu haben und dass das die dass das der Kern dieses Anliegens ist.
This regulation is that it sets much tighter standards for how fuel efficient cars should become in the future. And with that it means that they're actually producing less pollution as well. So that new cars in 2020 should average under 4 litres per 100 kilometres. And that's a big step forward from around 5.5, which they achieve now.
Okay. There exists the so-called super credits, and producers get bonus for low-emission cars, which they can collect and produce cars with more emission than allowed later on. And some people denounce this as a so-called horse trade, that is just for... Is it just for greenwashing or to compensate one innovative car with two old and dirty ones? Or how do you see that?
Die Sache ist also folgende, dass hier auf die Frage, ob durch diese Regelung auch in gewisser Weise ein Greenwashing betrieben wird, gerade wenn man eben elektronische Autos verkauft und dann eben auch ich nenne es jetzt mal Dreckschleudern, zusätzlich auch verkaufen kann, ob das dann eben in dieser Durchschnittsbetrachtung eben verloren geht. Und tatsächlich sieht auch Craig Arthur es so, dass auf zwei elektrische Autos, dass das, wenn ich das recht verstanden habe, auch auf drei angerechnet wird und dass man so im Endeffekt eigentlich den Verkauf auch von Autos mit einem sehr hohen Verbrauch immer noch weiter betreiben wird. Ursprünglich wollte die Autolobby sogar, dass zwei elektronische Autos, die verkauft werden, für 5 zählen, also dass dieses Bonusprinzip in einem solchen Maße umgesetzt wird. Da wurden allerdings dann die Widersprüche laut, das wurde dann abgewendet. Das ist also so nicht eingetreten. Die Regelung ist jetzt eben 2 für 3.
Now negotiations between Parliament and the Council of Ministers began, and the latter will meet in July. What is your prognosis concerning their decision? Will they decide in favor of industry? Will they decide in favor of climate?
I think there will be some things that the industry want, but there will be many things that are also...
Auf die Frage, wie er die Entscheidung einschätzt, die jetzt bald ansteht in dieser Frage, hat er geantwortet, dass eben einige Forderungen von der Industrie sehr deutlich gemacht worden sind und dass auch gerade der deutsche Staat eine sehr extreme Position vertritt, die in anderen Ländern so nicht geteilt wird, und er erhofft sich da einen fairen Kompromiss.
The member states, the European Commission, and of course the European Parliament. I don't expect there to be a lot of weakening of what Parliament and Commission have proposed.
In which direction is research heading right now? You already mentioned electric vehicles.
I mean, in the next 10 years,
auf die Frage, in welche Richtung die Forschung in diesen Fragen in den nächsten 10 Jahren zusteuert, war die Antwort, dass er davon ausgeht, dass die Autos vor allem in ihrer Effizienz immer weiter verbessert werden, dass aber auch Einflüsse wie eben elektrische Autos oder Mischprodukte wie eben elektrisch und mit Benzin aber eben auch mit Wasserstoff gearbeitet werden kann. Und er hofft, dass nach 2020 die Menge an solchen Autos immer größer wird und immer weiter zunehmen wird.
And this leads us to 2025. What is the target for this year?
Auf die Frage, wie die Ziele bis zum Jahr 2025 sind, war die Antwort, dass das Europaparlament dort plant, einen Einschnitt von 3 Litern auf 100 Kilometer Verbrauch zu haben. Und da meint er, dass eben dieser Fortschritt anhalten muss, von dem wir eben gehört haben mit der weiteren besseren Effizienz, obwohl die ursprüngliche Forderung seinerseits oder seiner Organisation, der er vorsteht, 2,5 Liter auf 100 Kilometer war.
What I have to think of is resource problematic in concerning electronic cars, because I mean resources are there, but they're not at some point they end. What is your concern in this direction?
Auf die Frage, wie er die Ressourcen und deren Endlichkeit einschätzt, gerade bei der Produktion oder eben was Öl angeht, sagt er, dass das Hauptproblem ist, dass die elektrischen Autos aktuell einfach noch zu teuer sind und eben deswegen nicht attraktiv für die potenziellen Kunden, dass die also billiger werden sollten.
Any conclusion?
Yes, I mean, one of the most important things that the Parliament did last week was to introduce an entirely new test.
Auf die Frage, welche Schlüsse er jetzt zieht, war die Antwort, dass er sich da vor allem auf einen neuen Test beruft, der jetzt eingeführt werden soll, der die Transparenz, was ein Auto tatsächlich verbraucht, noch deutlich stärker machen soll.
And this new test will be a very important step to help consumers get good information about how much fuel their cars will use in the future.
Alles in allem sieht er das als eine Verbesserung, die sowohl für die Fahrer als auch für die Umwelt sehr wichtig ist.
And it's good for the environment too.
Zum Schluss gibt's jetzt noch ein bisschen Musik von der Band Time to Take Out the Trash. Wir hören das Lied Bread Sucks.
Down in the mouth and having trouble remembering. Hold my heart out loud and turn it up until your earrings bleed. Yeah. Time to take out the trash. You know it's easy, but it seems harder every time. Trying to think about it. Time to take out the trash. You know it's easy, but it seems harder every time. You try to think about it. It took me a while, but now I'm headed up in my own.
Das war das Focus Europa Magazin für den heutigen Montag, den 29. April. Produziert wurde die Sendung von Radio Dreieckland. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Das war Focus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.